Danke, Vater im Himmel, haben wir dich jetzt loben und preisen. Du bist würdig, du hast es verdient, du bist der lebendige Gott. Und so wollen wir jetzt auch heute auf dich hören, dein Wort hören. Danke, hast du der Jonathan gesegnet bei der Vorbereitung und bist jetzt auch bei ihm. Lass du ihn einfach die richtigen Worte finden und uns das Herz öffnen, damit wir verstehen können, was du uns persönlich sagen willst. Amen.
Amen. Wir möchten gerade auf das Wort von Gott hören, also im Matthäus-Evangelium 17. Falls ihr möchtet mitlesen, Matthäus 17, ab der ersten Verse. Und dort ist die Geschichte beschrieben, wie Jesus auf einem Berg vor den Augen von ein paar Jüngern verwandelt worden ist und angefangen hat zu strahlen wie die Sonne. Und wir werden eintauchen in die Geschichte und entdecken, wo die Geschichte ihre Fäden zurück in die Vergangenheit spinnt und auch in unserem Leben ankommt und irgendwo noch weiter in die Weltgeschichte wird hineinwirken. Also wir lesen aus Gottes Wort. Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verklärt, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Da begann Petrus und sprach zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier 3 Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herzu, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Amen. Es ist eine Geschichte, wo das Motiv Licht eine Rolle spielt. Und Licht und Weihnachten passt ja gut zusammen. Wir haben hier ein Licht, wir haben draußen Licht. Jetzt, wo der Schnee auf allem Dunkeln liegt, erscheint alles heller. Und am Abend, wenn wir zu Hause sind und Lichterketten unsere Stube gemütlich machen, werden wir daran erinnert. Das Licht, was unglaublich Schönes ist, was so Heimisches, Gemütliches. Und Licht, schon im Alten Testament, im Jesaja 60, spricht Gott zum Volk und sagt: Werdet Licht, denn euer Licht kommt. Und hier ist das Motiv vom Warten auf das Licht, das kommt, auf das wahre Licht. Und Warten ist ja Adventszeit. Warten darauf, dass Jesus in die Welt kommt. Und das Spannende am Warten ist, an der Adventszeit, dass es oft anders kommt, als man sich's dachte. Wir, wenn wir an Adventszeit denken, denken immer an den Jesus, der in der Krippe liegt, ein Baby und Schäfchen und gemütlich, auch der verschiedene Deutschprediger. Eine ganz herzige Geschichte, ein herziges Bild haben wir vor Augen, wenn wir Advent mitdenken. Und Advent bedeutet aber nicht nur die Ankunft von Jesus in einem herzigen Stall, sondern es bedeutet auch die Ankunft von Jesus am Ende der Zeit, wenn er wird wiederkommen. Und das ist eine völlig andere Ankunftszeit. Und wieder einmal zeigt sich, unsere Vorstellungen, wie Gott manchmal ist und wirkt und wie das Leben mit ihm ist, ist oft ein bisschen anders, als man es denkt. Wenn du jetzt würdest in der Ukraine leben oder im Gazastreifen oder in Israel, dann wären unsere Zeiten nicht gerade so happy-clappy wie bei uns. Und für sie, wenn sie an die Ankunft von Jesus denken, dann denken sie daran, dass Jesus am Ende der Zeit wird zurückkommen, um sie zu sich zu holen. Das ist auch eine Ankunft von Jesus. Er wird wieder ankommen, aber das mal in unglaublicher Grösse, mit Macht. Und er wird jeden Krieg beenden, weil er stärker und grösser ist. Und es wird fürchterlich sein für die, die sich gegen ihn stellen. Und es wird wunderbar sein für die, die schon lange auf seine Erlösung warten. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du bist irgendwo in der Ukraine, in dem Chaos, in der Dunkelheit, dann ist für dich die Ankunft von Jesus nichts Herziges, aber trotzdem etwas Wunderbares. Und auch die Jünger in dieser Geschichte haben erlebt, dass Jesus anders ist, anders handelt, als sie sich vorgestellt haben. Und zwar haben sie darauf gehofft, dass Jesus, wenn er nach Jerusalem kommt, und er ist eben in dieser Geschichte auf dem Weg nach Jerusalem, dass er dort sein Reich wird herstellen. Und zwar ein Reich, wo Jesus nachher König ist, wo er bestimmt, wie was gehen muss und nicht die Römer bestimmt, wo Jesus ein Friedensreich aufbaut, in dem wieder wirtschaftlich aufblühen da ist, anstatt dass man die ganze Zeit Steuern an die Römer muss zahlen. Und sie haben, wie die Jünger haben darauf gehofft, dass Jesus so ein Reich wird aufbauen. Und ich denke mir, manchmal haben wir auch so eine Hoffnung auf eine Art ein Reich, wo man könnte aufbauen. Wenn man jung ist, auf jeden Fall, dann hat man so ein bisschen Ambitionen, man möchte rausgehen und die Welt verändern. Ich habe ein bisschen in mir den Drang, einmal so auf Demonstrationen zu gehen, weil ich denke, es muss doch etwas passieren, die Welt kann doch nicht bleiben, wie sie ist. Oder wenn du ein bisschen, falls du ein Smartphone hast, dann merkst du, junge Leute und junggebliebene Leute haben das Bedürfnis, irgendwie die Welt zu verändern. Und man tut eine Ukraine-Flagge in sein Profilbild und sagt, ich stehe mit der Ukraine. Oder man tut irgendwie wir brauchen mehr unabhängige Medien, weil nämlich unsere Medien über die Ukraine nicht gut berichten und einseitig sind und so. Aber irgendwo so ein bisschen der Drang, ich will eigentlich mich einsetzen, dass die Welt ein bisschen besser wird, so wie ich sie nämlich mir vorstelle, wie sie müsste sein. Und da kann man sich heute für das Recht von allen möglichen sexuellen Freiheit einsetzen. Man kann sich für die Gleichberechtigung von Frauen einsetzen, für die Freiheit auf Abtreibung. Man kann sich auf alle möglichen Sachen, kann man auf Social Media seine Meinung und seine Vision, wie ein gutes Mensch sein, wie gutes Reich, wie die Welt müsste sein, müsste funktionieren. Und in dieser Geschichte kommt Jesus zu den Jüngern und sagt ihnen, hey, wenn ich nach Jerusalem komme, dann werde ich dort ausgeliefert werden, der Führer der Juden und der Römer, und sie werden mich foltern und umbringen, und es wird eine fürchterliche Zeit auf mich zukommen. Und die Jünger haben gemerkt, was Jesus mit ihnen macht, ist völlig anders, als sie sich vorgestellt haben. Und irgendwie haben sie nicht gewusst, wie sie damit umgehen können. Sie sind schockiert gewesen, ein bisschen hilflos. Und dann nimmt Jesus 3 von ihnen und geht mit ihnen auf den Berg. Und sie dürfen dort etwas sehen von Jesus, wo ihnen die Augen öffnet für den, wo Jesus wirklich ist. Und dann merken sie, okay, vielleicht macht Jesus einen anderen Weg, als wir uns das vorgestellt haben, aber es wird ein guter Weg sein. Wenn du Jesus kennst, dann merkst du irgendwann im Verlauf von deinem Leben, auch wenn dein Weg nämlich anders durchführt, als du es gewünscht hättest, wenn denn Jesus bestimmt, kommt er trotzdem gut. Und das bestätigt er den Jünger, indem er sich ihnen als ein unermessliches Licht zeigt. Er ist dort und fängt an, leuchten wie die Sonne, heisst es dort. Das heisst, das, was er schon immer war, nämlich der Schöpfer von Himmel und Erde und von Licht und vor allem, kommt plötzlich hervor aus ihm. Plötzlich sieht man, wer er wirklich ist. Und sein Menschsein, das er angelegt hat, um uns näher zu sein, tritt plötzlich in den Hintergrund. Und man sieht, wie eine neue Seite von Jesus, aber es ist nicht eine neue, sondern es ist eine ursprüngliche Seite von Jesus. Und das ist mega ermutigend. Und wir werden 2 Aspekte anschauen in dir, das mega inne spricht. Und zwar sagt die Stimme, die nachher vom Himmel kommt, aus der Wolke kommt, sagt, auf ihn sollt ihr hören. Das heißt, folget ihm, vertraut ihm und macht, was er euch sagt. Und machen, was Jesus euch sagt, ist nicht immer das Einfachste, das ist schon gar nicht das Coolste es entspricht vielleicht nicht der Art, wie wir gerne die Welt würden verändern. Jesus kommt und bringt eine Art Regeln in unser Leben hinein. Aber ich denke, dass dort ein Geheimnis verborgen liegt. Wir denken nämlich manchmal, dass die Welt verändert wird durch Demonstrationen und Social Media Posts und indem wir auf unser Herz hören und in uns gehen und all solche Sachen. Aber Jesus sagt, die Welt wird verändert, indem du als Einzelperson anfängst, auf Jesus zu hören. Auf Jesus zu hören ist die Art und Weise, wie Gott die Welt möchte revolutionieren. Und das Schöne ist, Jesus hat tatsächlich im Sinn, die Welt zu revolutionieren. Und wenn du ein Typ bist, der gerne die Welt revolutioniert, dann bist du mit Jesus an der richtigen Adresse. Das Einzige, was anders ist, ist die Art und Weise von Jesus, wie er es machen möchte, die ist anders. Und die Geschichte, in dieser Geschichte ist es spannend, es geht darum, auf Jesus zu hören. Und auf Jesus zu hören hat ein bisschen etwas mit Regeln zu tun. Regeln, die du einhalten solltest. Und jetzt ist es so, wir Menschen haben ein zwiespältiges Verhältnis zu Regeln. Zum einen finden wir Regeln mega toll und zum anderen natürlich überhaupt nicht. Und wann findet man Regeln toll? Nehmen wir an, du fährst mit deinem Auto und jemand nimmt dir den Vortritt und putzt in dein Auto rein und die Polizei kommt und will feststellen, wer ist jetzt der Schuldige. Dann plötzlich bist du mega froh, dass der Polizist die Regeln durchsetzt, dass wenn der andere dir den Vortritt nimmt, dass er die Schuld ist. Und plötzlich hast du mega Freude daran, dass es die Regeln gibt und jetzt der andere deinen Schaden muss zahlen und all das. Und du merkst so plötzlich, es ist richtig toll, dass wir so gute Regeln haben. Wenn du allerdings im anderen Auto hockst, dann bist du weniger begeistert von Regeln. Und so das zwiespältige Verhältnis, das wir Menschen haben zu Regeln, ist zwiespältig, aber was oft überwiegt ist, dass wir Regeln gerne haben und dass wir Regeln brauchen. Der Mensch braucht irgendwo eine Norm, die ihm sagt, was zu tun ist. Und dass wir eine Norm brauchen, die uns sagt, was zu tun ist, ist eigentlich an zwei spannenden Aspekten, sieht man das. Zum einen, es gibt ein Buch, das heisst 12 Regeln fürs Leben. 12 Rules for Life. Der Titel spricht nicht unbedingt mega an, wer hat schon Lust, das Buch zu lesen, wo einem sagt, wo einem 12 Regeln gibt, wie man leben sollte. Der Untertitel ist ein Gegengift zu Chaos und lähmender Angst oder irgendwie so. Das Buch ist von einem kanadischen Autor, der heißt Jordan Peterson. Es ist erstaunlich lesenswert und es ist ein Bestseller geworden. Ein Buch mit Regeln ist ein Bestseller geworden und das zeigt irgendetwas über uns Menschen. Und ein anderer Grund, warum Regeln eigentlich zu uns dazugehören, ist weniger fröhlich. Aber im Zweiten Weltkrieg, wo Leute Juden vernichtet haben, wo Leute grausame Sachen gemacht haben, hat man irgendwann gemerkt, eigentlich hat es in ihnen etwas gegeben, wo ihnen gesagt hat, es ist nicht richtig, was ihr macht. Und die Gesetzgebung vom Deutschen Reich und der Hitler hat ihnen gesagt, sie sollen das machen. Aber in ihrem Herzen innen haben sie irgendwo gewusst, dass es die Regeln gibt, dass das Menschenleben unendlich wertvoll ist und dass es darum falsch ist, wenn wir 7 Millionen Juden auslöschen und alle Leute, die behindert sind, mit verbrennen und alles unerwünschte Leben auslöschen. Irgendwo merken wir in uns drin, dass es die universale Regel gibt, die nie nicht steht und trotzdem aus dem Herzen ist. Jeder Mensch ist wertvoll. Und so ist es wie auf einer Bedürfnisebene. Wir haben gerne Regeln, klar, dass Regeln etwas Gutes sind, aber auch auf einer viel tieferen, verantwortungsvollen Ebene. Das Dumme ist nur, dass Regeln haben und wissen, dass Regeln da sind und wissen, dass Regeln gut sind, löst nicht alle Probleme, die wir mit Regeln haben. Jesus spricht aber ein spannendes Thema von Regeln an in dieser Geschichte. Warte, ich muss kurz das Nasstuch nehmen. Wenn du Theologie studierst, dann findest du, dass es in der Bibel Easter Eggs hat. Dass es so versteckte Sachen in der Bibel hat, die man entdecken kann. Und eine von diesen versteckten Sachen ist, dass die Geschichte, die wir gelesen haben, eigentlich mega ähnlich ist wie eine ganz andere Geschichte in der Bibel. Nämlich lang bevor Jesus die drei Leute auserwählt hat und nach 6 Tagen auf den Berg aufgestiegen ist und dort die krasse Veränderung mit Licht und so gegeben hat, lang vor dieser Geschichte war ein anderer Mann gewesen. Und der Mann hat Mose geheissen und er hat seine Landesmänner und Landesfrauen ein Millionenvolk genommen und hat sie aus der ägyptischen Sklavenschaft rausgeführt und er hat sie in eine Wüste geführt, er ist vorangegangen und 7 Millionen oder wie viel es auch immer gewesen sind, haben ihm gefolgt. Mega spektakuläre Geschichte, sie sind da in der Wüste gewesen, auf dem Weg in ein neues verheißenes Land und auf dieser Wüstenwanderung ist der Mose auf einen Berg aufgegangen, wie auch Jesus da in dieser Geschichte. Auf einen höheren Berg ist er aufgegangen. Und 6 Tage war auf diesem Berg eine Wolke gewesen. Wieder die Parallele, wie auch hier in diesem Text, der für 6 Tage gestanden ist. Und der Mose hat 3 Zeugen mitgenommen, wie auch in dieser Geschichte Jesus 3 Zeugen mitgenommen hat. Und auf dem Berg hat der Mose von Gott die 10 Gebote empfangen. Und in dieser Geschichte hat es geheißen, auf Jesus sollen ihr hören. Und in der Geschichte von Mose haben sie 10 Gebote auf 2 Steintafeln bekommen, auf die sie haben sollen hören. Und der Mose ist von dem Berg oben runtergekommen und sein Gesicht hat geleuchtet, weil er in der Gegenwart vom allerhöchsten Gott war. Und er ist runtergekommen und hat 10 Tafeln gesetzt dabei, also 10 Gesetze dabei gehabt für das Volk. Und das Spannende ist, Jesus kommt auch runter vom Berg und er sagt auch Sachen, denen man folgen muss. Aber es gibt Unterschiede zwischen Mose und seinen Steintafeln und Jesus, der sagt, oder Gott, der sagt, auf Jesus sollen die hören. Und was sind die Unterschiede? In vieler Hinsicht macht Jesus das Gleiche wie der Mose. Er bringt nämlich Anweisungen, wie wir leben sollen, von einem Berg oben runter zu uns, dass wir wissen, wie wir leben müssen. Aber Jesus macht noch viel mehr als der Mose. Jesus ist wie ein zweiter Mose, aber ein besserer Mose. Weil was Jesus macht, im Gegensatz zu Mose, ist, er haltet die Gebote selber ein, die er da vom Berg runtergebracht hat. Der Mose hat immer wieder gefehlt, aber Jesus erhaltet jedes einzelne Gebot ein. Und er haltet es ein für uns, weil wir es nicht einhalten können. Und weil Jesus die Gebote eingehalten hat, die er uns gebracht hat, machen sie uns nicht mehr kaputt, wenn man sie selber nicht einhaltet. Weil was Jesus macht, ist, er sagt, schau, du wirst diesen Geboten nicht immer gerecht. Und dann stehen sie gegen dich wie kalte Steine, in Stein gemeißelte Gesetze, die dich kalt anstarren, wenn du etwas falsch machst. Wie ein Fels, wo dich zerschmettert, wenn du dem Gesetz nicht gerecht wirst. Aber Jesus, er trägt selber den Fels oder die Zerschmetterung oder die Zerstörung, wo das Gesetz mit sich bringt, indem er für uns, wir kennen die Geschichte wahrscheinlich alle, ans Kreuz geht und sein Blut vergießt, damit unser Blut nicht vergossen werden muss. Und am Kreuz lebt Jesus das Leben, das wir hätten sollen, leben es aber nicht geschafft haben. Und er stirbt den Tod, den wir hätten sollen sterben. Er macht 2 Sachen. Zum einen, er kauft uns ein gutes Leben und er erlöst uns vom Schlechten. Also, um es mit der Autofahrt Vergleich zu machen, Jesus übernimmt Steuer und fährt das Auto korrekt, sodass es nie einen Unfall gibt. Und gleichzeitig zahlt er alle unsere Bussen. Und das gibt uns eine neue Position. Jetzt plötzlich ist das Gesetz nicht mehr etwas, das kalt gegen uns steht, wo wir immer halten müssen, und sonst vernichtet es uns, sondern jetzt merken wir, dass Jesus es gehalten hat und es nicht mehr eine Anforderung ist, sondern ein Segen. Und plötzlich merken wir, Regeln, die uns Jesus gibt, oder Sachen, die Jesus in unser Leben hineinredet, die sind ein Segen und nicht mehr ein Fluch. Sie sind warm, sie sind mega gut, wohltuend und nicht mehr kalt wie ein Stein. Und darum lohnt es sich so sehr, auf Jesus zu hören und Zeiten zu machen, wo Jesus in dein Herz hineinreden darf oder in deine Gedanken hineinsprechen. Es lohnt sich mega fest, mal die Bibel zu nehmen und zu sagen, Gott, ich bitte dich, red du jetzt zu mir, wenn ich da irgendwo aufschlage und etwas lese, was nicht ganz immer verständlich ist, red du zu mir. Und Jesus redet zu uns und er gibt uns ein, Sachen, die wir machen sollen, aber nicht mehr, wie jetzt schon ein paar Mal gesagt, als ein Fluch, sondern als ein Segen redet uns Gott zu uns. Wir müssen die Anforderung vom Gesetz nicht mehr erfüllen, weil sie Jesus erfüllt hat. Und das macht uns frei, fröhlich und freiwillig, diesen Gebot und diesen Sachen, die Jesus uns sagt, zu folgen. Und ich glaube, es ist ein mega Vorrecht, das zu machen, was Jesus sagt. Es ist wie ein Segen für unser Leben und es macht uns zum Segen für die Menschen rundherum. Ich bin letztendlich mit einer Kollegin gestern, die war in Kolumbien gewesen, und sie hat dort Leute ausgeholfen, die eine Station haben, wo sie Müttern helfen, ihre Kinder aufzuziehen. Und dann ist sie heimgeflogen und neben ihr im Flugzeug sind ganzen Haufen Holländer gehockt und die haben sich mega unanständig benommen, keine Ahnung warum. Und dann irgendwann hört sie aus dem, was die Holländer miteinander schwätzen, dass sie auf der Rückreise von einem Missionseinsatz sind. Und es ist mega beschämend. So. Dann hat sie gehofft, dass niemand von dieser Flugzeugcrew mitbekommen hat, dass das eigentlich Christen sind. Und das zeigt, also es ist so ein anschauliches Beispiel, dass auf Jesus hören bedeutet, seinen Charakter anzunehmen, sein Wesen anzunehmen. Und das Licht, das Jesus ist, auszustrahlen. Ein gutes Aroma zu sein für die Menschen um uns herum, wie Jesus ein gutes Aroma für die ganze Menschheit ist. Und man denkt manchmal, wenn Jesus zu uns redet, dann sagt er uns, welchen Job wir machen sollen und wie wir heiraten sollen und wie wir unser Leben noch ein bisschen glücklicher machen können. Aber ich glaube, wenn Jesus zu uns redet, dann möchte er in erster Linie, dass wir in sein Bild verwandelt werden. Dann möchte ich in erster Linie, dass wir ihn widerspiegeln. Dass das, was er ist, in uns drin ist und durch uns durchfließt und unser Wesen bestimmt. Wenn Jesus zu uns redet, das Reden von Gott ist immer eine schöpferische Kraft. Wenn Gott redet, dann entsteht etwas. Und das Licht ist ein Zeichen für Gottes Schöpferkraft. Weil das Erste, was Gott erschaffen hat, ist das Licht. Und er hat es sogar gemacht, bevor er die Lichtquelle, also die Sonne und die anderen Sterne gemacht hat. Licht ist etwas, das von Gott als solches erschaffen wurde. Und damit steht es auch für Gottes Schöpfungskraft. Und wenn also Gott zu uns redet, wenn Jesus zu uns redet, dann entfaltet das eine schöpferische Wirkung in dem Sinn, dass Jesus in uns etwas erschafft, nämlich das gute Wesen von ihm, das nachher durch uns durchfließt, wo uns zu gutem Aroma von Christus, zu guten Botschaften von Christus macht. Und darum ist auf Jesus hören so etwas Wunderbares. So etwas wirklich Gutes. Und ich möchte abschließen, indem ich nochmal darauf zu sprechen komme, dass Jesus die drei Jünger mit auf den Berg genommen hat, weil sie verzweifelt gewesen sind über ihre Zukunft und darüber, dass Jesus jetzt andere Sachen macht, als sie sich vorgestellt haben. Und vielleicht bist du auch in einer Situation, wo du merkst, eigentlich habe ich mir mein Leben anders vorgestellt, als ich jetzt lebe. Oder eigentlich habe ich mir mein Leben mit Jesus anders vorgestellt, als es jetzt geht. Und dann nimmt Jesus dich mit auf den Berg in dieser Geschichte bei diesen drei auserwählten Jüngern, es sind, die drei haben das mega Privileg gehabt, dass sie von Jesus ausgewählt worden sind. Der Petrus ist ja einer von diesen drei. Und im zweiten Petrusbrief schreibt er allen Leuten, denen er den Brief schreibt, hey, ich bin im Fall dabei gewesen, wo das passiert ist. Ich habe das gesehen. Er tut wirklich so ein bisschen flexen, ein bisschen angeben damit. Und wir dürfen aber mit hineingenommen werden in dem Moment, in dem wir jetzt das lesen, und dürfen sehen, dass der Jesus, den wir möchten nachfolgen, den wir möchten, auf den wir möchten hören, dass der Jesus ein Licht ist. Ein Licht, das leuchtet in die Dunkelheit raus. Und wo Jesus sein Angesicht gestrahlt hat wie die Sonne, dann hat er nicht Licht reflektiert, wie ich reflektiere jetzt das Licht von den zwei hellen Scheinwerfern. Oder der Mond reflektiert das Licht von der Sonne, er leuchtet nicht selber. Aber Jesus, er leuchtet selber. Er selber ist Licht. Er ist Schöpferkraft. Er ist der, der die ganze Welt erschaffen hat, der die ganze Welt strukturiert hat, der dich gemacht hat, der jeden Atemzug in dir tut dir schenken, wo das Licht schenkt, wo macht, dass die Pflanzen wachsen, wo man essen. Er ist der wunderbare Gott. Das heisst im Thessalonicher 5, dass er in unnahbarem Licht wohnt. Jesus ist so ein krasser, herrlicher Gott. Er wohnt in unnahbarem Licht. Und das ist der Jesus, der uns in die Nachfolge ruft, der uns sagt, dass wir auf ihn hören sollen. Und es ist der Jesus, der in unserem Herzen wohnt, der sagt, ich werde in euch sein und ihr dürft in mir sein. Und jetzt, wenn du da hockst und denkst, okay, die Predigt könnte jetzt langsam am Ende zukommen, in dem Moment sitzt Jesus in deinem Herzen drin. Das brennende Licht, so hell wie die Sonne. Er ist in dir und durch dich raus strahlt er raus, durch all die Ritzen und Unvollkommenheiten von dir strahlt Jesus raus. Und das ist so ein unermessliches Geschenk. Und ich lade euch ein, in diesen Gottesdiensten oder in diesen verbliebenen Minuten vom Gottesdienst oder sonst, wenn du Zeit vor Gott verbringst, dann mach immer wieder Folgendes. Werd einfach still und werd dir bewusst, wer Jesus ist, dass er jetzt in dir wohnt oder gegenwärtig ist, in deinem Alltag, in deinen Momenten vom Leben und dass er der unermesslich grosse Gott ist, der dich unermesslich liebt. Und während du einfach still bist in diesen Momenten und darüber nachdenkst, wie spektakulär das Jesus ist und wie sehr er dich liebt, passiert so viel Heilsames in deinem Herzen und in deinem Denken. Und Jesus hat die Jünger mit auf den Berg genommen, um ihnen etwas Krasses von sich zu zeigen, damit sie ihm neu vertrauen können. Und Jesus tut auch uns, immer wieder nimmt er uns und zeigt uns etwas Krasses über sich, um unser Vertrauen zu ihm zu stärken. Das ist der Jesus, der Strahlende, dem wir nachfolgen. Amen.